Herzlich willkommen zum Podcast Fehler 1. Ich bin Eckart Jan und freue mich, dass Sie auch bei der 15. Folge wieder zuhören. Es geht um alltägliche Fehler. Warum wir immer wieder Fehler machen und welche kleinen Auslöser manchmal katastrophale Auswirkungen haben können. Heute geht es um einen der tragischsten Flugzeugunfälle in der Geschichte Griechenlands. Den Absturz der Helios 522. Am 14. August 2005 startete eine Boeing 737-300 der Helios-Fluggesellschaft von Larnaka, Zypern. Es ging nach Athen, Griechenland. An Bord waren 115 Passagiere und 6 Besatzungsmitglieder. Schon bald nach dem Start reagierte die Besatzung nicht mehr auf Kontaktversuche der Flugsicherung. Ein Kampfjet der griechischen Luftwaffe flog zu Helios 522, um zu überprüfen, was los war. Der Pilot des Kampfjets konnte durch das Fenster sehen und bemerkte, dass die Besatzung bewusstlos war. Die Piloten hatten die Kontrolle über das Flugzeug verloren. Es flog weiter führungslos über Athen, aber sie reagierten nicht mehr auf die Anweisung der Flugsicherung. Das Flugzeug stürzte 40 Kilometer nördlich von Athen in der Nähe der Ortschaft Grammatiko in den Bergen ab. Es gab keine Überlebenden. Doch was war passiert? Was hatte zu diesem schrecklichen Unfall geführt? Schauen wir uns wieder gemeinsam die Fehlerkette an. Helios Airways war eine zypriotische Billigfluggesellschaft, die Linien- und Charterflüge zwischen Zypern und vielen europäischen und afrikanischen Städten durchführte. Es hatte seinen Firmensitz auf dem internationalen Flughafen von Larnaka. Helios Airways wurde am 23. September 1998 gegründet und war die erste unabhängige und private Fluggesellschaft in Zypern. Sie besaß 3 Flugzeuge, jeweils Boeing 737-Maschinen. Damit führten sie anfangs im Wesentlichen Charter- und Auftragsflüge durch. Der Helios-Flug 522 war ein regulärer Passagierflug, der von Larnaka mit einem Zwischenstopp in Athen weiter nach Prag gehen sollte. Die dafür eingesetzte Boeing 737-300 war noch nicht lange im Besitz von Helios. Helios hatte sie ein Jahr zuvor von der deutschen Fluggesellschaft DBA erworben. Das Flugzeug war am Tag des Unfalls morgens um 3:30 in Larnaka eingetroffen. Der geplante Flug sollte Larnaka um 9 Uhr verlassen. Die Zwischenlandung in Athen war für 10.45 Uhr vorgesehen. Flugkapitän an dem Tag war ein 58-jähriger deutscher Pilot, der von Helios für Ferienflüge angeheuert wurde. Er flog seit über 35 Jahren. Bis 1991 war er Pilot bei Interflug und hatte insgesamt knapp 17.000 Flugstunden gesammelt. Der erste Offizier war ein 51-jähriger zypriotischer Pilot, der die letzten 5 Jahre ausschließlich für Helios geflogen war. Als das Flugzeug am Morgen vor dem Unfall aus London in Larnaka ankam, hatte die vorherige Flugbesatzung Probleme mit einer der hinteren Türdichtungen gemeldet. Dafür musste diese Servicetür 3 rechts überprüft werden. Einer der Techniker kontrollierte sie, konnte aber keine Auffälligkeiten finden. Anschließend wurde noch eine Druckprüfung der Kabine durchgeführt, ebenfalls ohne Auffälligkeiten. Das trugen die Techniker anschließend in ihr technisches Logbuch ein. Das Flugzeug startete um 9 Uhr und 7 Minuten. Im Steigflug nahm der Druck in der Kabine langsam ab. In 12.000 Fuß Kabinendruckhöhe ertönte plötzlich eine Warnung. Der Kabinendruck war zu niedrig. In solchen Situationen ist vorgesehen, dass die Crew sofort ihre Sauerstoffmasken aufsetzen und den Steigflug abbrechen soll. Unglücklicherweise wurde diese Warnung aber falsch interpretiert. Die Crew nahm an, dass der laute Warnton ein Fehler sei. Die gleiche Warnung ertönt nämlich, wenn beim Start das Flugzeug nicht richtig konfiguriert ist, zum Beispiel die Landeklappen nicht richtig gesetzt sind. Der Warnton ist für beide Warnungen identisch. Jetzt wurde es hektisch, denn zusätzlich leuchteten noch mehrere weitere Warnleuchten im Cockpit auf. Es gingen gleichzeitig Warnleuchten für die Gerätekühlung an. Diverse elektrische Geräte und Computer unterhalb des Cockpits erzeugen so viel Wärme, dass sie mit einem Gebläse heruntergekühlt werden müssen. Bei der Warnung für diese sogenannten Equipment Cooling Fans leuchten ebenfalls noch die Master Caution Warning, das heißt die Hauptwarnleuchte, mit auf. Der Kapitän nahm sofort per Funk Kontakt zur technischen Leitstelle in Larnaka auf. Er meldete Takeoff Configuration Warning on sowie Equipment Cooling Fans off. Zur Gerätekühlung erklärte der Techniker, das ist normal, und bat den Kapitän, das Problem zu bestätigen. weil es ja keinen Sinn machte, wie er später sagte, da die Lichter normalerweise ausgeschaltet sind, wenn das System betriebsbereit ist. Der Kapitän antwortete jedoch: Die sind nicht ausgeschaltet. Die Antwort des Kapitäns ergab keinen Sinn. Stattdessen bat man ihn, die Einstellung für den Kabindruck nochmal zu kontrollieren. Können Sie bestätigen, dass der Schalter auf automatisch steht? Der Kapitän antwortete aber nur noch: Wo sind die Sicherungen für meine Equipment-Cooling-Fans? Vermutlich gab es zu diesem Zeitpunkt bereits erste Anzeichen von Hypoxie, Sauerstoffmangel. Anders lässt sich diese verwirrende Aussage gar nicht beantworten. Der Techniker antwortete ihm nur noch: Hinter dem Kapitänssitz. Der Kapitän stand auf, um die Sicherung zu suchen. Dann brach er bewusstlos zusammen. Dies war die letzte Kommunikation mit dem Flugzeug. In der Zwischenzeit fielen die Sauerstoffmasken der Passagiere aus der Kabinendecke. So ist es standardmäßig vorgesehen, wenn die Kabinenhöhe 14.000 Fuß übersteigt. Das Flugzeug stieg weiter bis auf Flugfläche 340, das entspricht etwa 10.000 Meter Höhe. Zwischen 9.30 Uhr und 9.40 Uhr versuchten die Fluglotsen von Nikosia wiederholt erfolglos, das Flugzeug zu kontaktieren. Um 9.37 Uhr erreichte das Flugzeug dann den Luftraum von Athen, ebenfalls ohne jemals Kontakt mit den Fluglotsen herzustellen. Insgesamt versuchten die Lotsen 19 Mal Kontakt zur Besatzung aufzunehmen. Es kam keine Antwort mehr. Um 10.40 Uhr flog das Flugzeug über dem Funkfeuer von KAVOA ins Holding. Das Flugzeug war immer noch in der Reiseflughöhe von Flugfläche 340, als es mittels Autopilot 70 Minuten lang Warteschleifen flog. An diesem Punkt beschloss das griechische Militär einzugreifen. Um 11.05 Uhr starteten zwei F-16 Kampfflugzeuge der griechischen Luftwaffe von der nahegelegenen Airbase, um Sichtkontakt herstellen zu können. Sie fingen die Helios-Maschine um 11.24 Uhr ab und stellten fest, dass der erste Offizier bewegungslos an den Kontrollen zusammengesunken war. Der Sitz des Kapitäns war leer. Die Kampfpiloten sahen auch, dass Sauerstoffmasken in der Passagierkabine baumelten. Doch plötzlich, um 11.49 Uhr gab es Bewegung. Ein Flugbegleiter betrat das Cockpit und setzte sich auf den Kapitänssitz. Offensichtlich ist er bei Bewusstsein geblieben, da er eine tragbare Sauerstoffflasche bei sich trug. Später fand man heraus, dass es sich bei dem Flugbegleiter um Andreas Prodromou handelte. Er besaß eine britische Berufspilotenlizenz, war aber nicht qualifiziert, die Boeing 737 zu fliegen. Prodromou winkte den F-16 noch kurz zu. Fast im selben Moment, als er das Cockpit betrat, ging das linke Triebwerk aus. Die Treibstofftanks waren leer. Die Unfalluntersucher kamen später zu der Überzeugung, dass Prodromou zwar einen Pilotenschein besaß, seine Erfahrung aber offenbar nicht ausreichten, um das Flugzeug noch kontrolliert fliegen zu können. Zumal in diesem Moment ja auch noch das erste Triebwerk ausfiel. Ihm gelang es aber zum Schluss noch, das Flugzeug von Athen weg und in Richtung eines ländlichen Gebiets zu lenken. Ihm ist es zu verdanken, dass das Flugzeug nicht in Athen oder in dicht besiedeltem Gebiet abstürzte. 10 Minuten nach dem Ausfall des linken Triebwerks ging auch das rechte aus. Um 12:04 Uhr stürzte das Flugzeug in der Nähe von Gramatiko ins Gebirge. Alle Passagiere und Besatzungsmitglieder kamen dabei ums Leben. Die Untersuchungskommission nahm sofort die Ermittlungen auf. Schon bald stellten sie fest, dass es bereits im Vorwege technische Probleme mit der Maschine gab. 8 Monate vorher gab es schon mal einen Vorfall mit Druckverlust in der Maschine. Am 16. Dezember 2004 war es nämlich im Reiseflug von Warschau nach Larnaca ebenfalls zu einem Druckverlust gekommen. Die damalige Untersuchung führte zu keinen eindeutigen Ergebnissen. Und so wurde dieser Vorfall dann anschließend ohne Ursache abgeschlossen. Ein weiteres Problem gab es auf der Maschine mit diesen sogenannten Equipment Cooling Fans, den bereits beschriebenen Gerätekühlungen. In den 8 Wochen vor dem Unfall gab es häufig Probleme mit den Lüftern. In mindestens 7 Fällen wurden sie von der Technik überprüft. Meistens haben die Techniker das Problem dann aber abgeschrieben mit den Worten: Bitte weiter beobachten und melden. Nicht wirklich zufriedenstellend, wie die Untersuchungskommission feststellte. Generell hatte Helios große Probleme, qualifiziertes Personal zu finden und vor allem auch zu halten. In den Jahren seit seiner Gründung hatte Helios immer wieder neue Techniker gesucht und eingestellt. Viele verließen aber das Unternehmen bereits nach kurzer Zeit. Um dieses Problem zu umgehen, hatte man sich entschlossen, einer Fremdfirma den Auftrag zu geben, die Flugzeuge zu warten. ATC Lesham aus England wurde damit beauftragt. Sie schickten regelmäßig Techniker nach Zypern, um die Aufgaben wahrzunehmen. Die Untersuchungskommission war der Ansicht, dass die sehr hohe Fluktuationsrate nicht hilfreich war, um eine kontinuierliche und sichere Wartung der Flugzeuge zu gewährleisten. Überraschend kam das nicht. Bereits ein Jahr zuvor wurde Helios auditiert. Bei der Überprüfung wurden gravierende Mängel festgestellt. Allein im Bereich Wartung und Technik gab es so viele Probleme, dass die Aufsichtsbehörde androhte, der Fluggesellschaft die Lizenz zu entziehen. Alle offenen Punkte sollten bis Dezember 2004 behoben sein, so die Aufforderung der Behörde. Intern stritt sich Helios aber vor allem um die Verantwortlichkeiten und wollte den schwarzen Peter an die beauftragte Wartungsfirma Lesham weiterleiten. Irgendwie einigte man sich dann doch und überzeugte die zypriotische Aufsichtsbehörde. Bei einem weiteren Audit im April 2005 wurden wieder viele Defizite entdeckt. Es wurde festgestellt, dass weder, ich zitiere, Leitung noch Führung von Helios Airways angemessen oder ausreichend waren. Und weiter hieß es in dem Bericht, dass das Unternehmen vor allem zu wenig Ressourcen, das heißt zu wenig Personal hätte. Außerdem wären die vorhandenen Mitarbeiter nur ungenügend qualifiziert und geschult für ihre Aufgaben. Rückblickend betrachtet können wir feststellen, dass schon lange im Voraus gravierende Mängel vorhanden waren. Es gab zu wenig Personal, die auch nicht ausreichend qualifiziert waren, sodass technische Probleme nicht vollständig und nachhaltig behoben wurden. Das zeigte sich auch an dem schicksalshaften Tag des Unfalls. Die Techniker hatten morgens bei ihrer Überprüfung der Druckkabine vergessen, den Schalter von manuell auf Auto, sprich auf automatische Druckregulierung, zurückzustellen. Aber auch für solche Fälle gibt es eigentlich immer noch zusätzliche Checks, die den Unfall verhindert hätten. Die Piloten haben bei der Vorflugkontrolle die Aufgabe, alle Systeme zu sichten und alle Schalter auf die korrekte Position zu überprüfen. Offenbar ist die falsche Schalterstellung weder bei der Kontrolle noch beim Lesen der Checkliste aufgefallen. Der Flug ist so gestartet. Nach dem Start gibt es noch eine weitere After-Take-Off-Checklist, eine Kontrolle, um die richtige Schalterstellung aller Systeme ein weiteres Mal zu überprüfen. Auch hier hat die Crew nicht gesehen, dass der Schalter immer noch im manuellen Modus war. Das Flugzeug konnte so nicht mehr automatisch den Druck in der Kabine regeln. Quasi drucklos stieg das Flugzeug immer höher. Ab einer bestimmten Höhe wird es gefährlich. Sobald der Druck zu niedrig ist, kommt es zu einer Hypoxie, einer Sauerstoffuntersättigung. Es kommt nicht mehr ausreichend Sauerstoff im Blut und im Gehirn an. Anfangs ist man verwirrt, das Denken fällt immer schwerer und am Ende fällt man in Ohnmacht. Gefährlich ist es deswegen, weil die betroffenen Personen es selber gar nicht wahrnehmen. Die Zeit, um richtig zu reagieren, nämlich die Sauerstoffmaske aufzusetzen, ist sehr, sehr kurz. In großen Höhen kann es nur wenige Sekunden betragen. Daher hören wir jedes Mal bei der Sicherheitseinweisung der Flugbegleiter, dass wir beim Druckverlust zuallererst selber die Maske aufsetzen sollten und erst anschließend Kindern oder anderen Mitreisenden helfen sollten. Es nützt niemandem, wenn wir aus falsch verstandener Fürsorge erst unseren Kindern die Maske aufsetzen und anschließend ohnmächtig werden. Flugzeughersteller haben für den Fall eines Druckverlustes extra Sicherungssysteme eingebaut. Neben den Sauerstoffmasken sind das zusätzliche Warnungen, die im Cockpit erscheinen. Neben einer Warnlampe gibt es ein lautes Signal. Beides soll die Piloten alarmieren. Diese Warnung gab es auch im Cockpit der Helios 522 am 14. August. Warum aber haben die Piloten dann nicht sofort richtig reagiert und ihre Masken aufgesetzt? Eine sehr berechtigte und wichtige Frage, wie ich finde. Die Boeing 737 wurde Mitte der 60er Jahre entwickelt und 1967 erstmals in Betrieb genommen. Viele einzelne Bordsysteme wurden weiterentwickelt und verbessert. Nicht ohne Grund ist dieses Muster eines der erfolgreichsten Flugzeuge von Boeing. Ein Warnsystem ist die ganze Zeit aber immer gleich geblieben. Das Warnsystem für fehlerhafte Startkonfiguration und hohen Kabinendruck. Für beide Warnungen gibt es ein und denselben Warnton. Und es gab in der Geschichte der Luftfahrt mehrere Vorfälle mit der 737, bei denen nachweislich die Piloten die Warnungen verwechselt hatten. Und auf den Tag genau, tragischerweise, auf den Tag genau 8 Monate vor dem Unfall, am 14. Dezember 2004, veröffentlichte die NASA ein sogenanntes Alert Bulletin, ein Alarmbulletin, um auf diese Verwechslungsgefahr aufmerksam zu machen. Aus heutiger Sicht ist es fast unvorstellbar, dass eine exakt gleichklingende akustische Warnung für zwei völlig unterschiedliche Systeme genutzt wird. Nach dem Helios-Unglück hatte Boeing das Problem dadurch etwas entschärft, dass sie eine zusätzliche Warnlampe für Druckverlust installierten. Im Notfall wird die Sauerstoffversorgung auf der 737 durch chemische Generatoren bereitgestellt. Über herunterhängende Masken stehen den Passagieren rund 12 Minuten Sauerstoff zur Verfügung. Das reicht normalerweise aus, um aus der Reiseflughöhe auf eine sichere Höhe von 10.000 Fuß, das entspricht etwa diesen 3 Kilometern, zu gelangen. Hier ist der Druck und die Sauerstoffsättigung hoch genug, um ohne zusätzlichen Sauerstoff auszukommen. Flugbegleiter haben außerdem die Möglichkeit, tragbare Sauerstoffflaschen zu nutzen. Diese haben erheblich mehr Sauerstoff und können länger Sauerstoff bereitstellen. Das war auch vermutlich der Grund, warum der Flugbegleiter Prodromou noch bei Bewusstsein war und ins Cockpit gelangte. Durch den Absturz der Helios kam es zu einem Feuer. Viele der geborgenen Leichen wurden nach dem Aufprall bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Die Autopsien der Opfer ergab, dass zum Zeitpunkt des Aufpralls alle an Bord noch am Leben waren. Es konnte aber nicht mehr festgestellt werden, wie viele nach fast 3 Stunden Flug noch bei Bewusstsein waren. Viele waren es vermutlich nicht mehr. Die Untersuchung ergab, dass sowohl Techniker als auch Piloten übersehen hatten, dass das Drucksystem nicht auf automatisch gestellt war. Das Flugzeug konnte zu keinem Zeitpunkt Druck aufbauen. Der zuständige Techniker hatte schlicht und ergreifend versäumt, nach Abschluss der Tests das System wieder auf Auto zurückzusetzen. Und das war, nach meiner Überzeugung, der Fehler 1. Nachdem das Flugzeug wieder in Betrieb genommen wurde, übersah die Cockpit-Crew den Zustand des Drucksystems bei mindestens 3 Gelegenheiten. Während der Vorflugkontrolle, der Überprüfung nach dem Anlassen der Triebwerke und zuletzt bei der Überprüfung nach dem Start. Bei diesen Kontrollen bemerkte keiner der Piloten die falsche Einstellung. Der Unfall deckte viele Probleme bezüglich der Sicherheit und Sicherheitskultur der Fluggesellschaft auf. Am 23. Dezember 2008 wurden mehrere Manager und Führungskräfte von Helios Airways in Zypern wegen Totschlags in 119 Fällen angeklagt. Angeklagt wurden der Vorstandsvorsitzende, der Flugbetriebsleiter, der ehemalige Chefpilot und der Chefingenieur. Die Klagen zogen sich einige Jahre hin. Im April 2012 wurden alle für schuldig befunden und zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt. Die Angeklagten erhielten aber die Möglichkeit, sich von der Haftstrafe für jeweils knapp 80.000 Euro freizukaufen. Und das lasse ich jetzt einfach mal so unkommentiert stehen. Entscheiden Sie bitte selber, ob Sie das für angemessen halten. Wenn Sie Lust haben, nutzen Sie auch gerne dazu die Kommentarfunktion dieser Podcast-Folge. Und damit kommen wir zum Ende dieser 15. Folge des Podcasts Fehler 1. Ich freue mich, dass Sie auch bei dieser Folge zugehört haben und hoffe, dass wieder Neues, Aufschlussreiches und Interessantes für Sie dabei war. In diesem Sinne sage ich vielen Dank, bleiben Sie sicher, stay safe und bis zum nächsten Mal.